Es ist langsam jedem aufgefallen, dass wir gerade sowas wie keine Zukunft haben, also keine berechenbare Zukunft. Man kann nicht mehr die Romane so vor sich hinschreiben, als wenn sie einfach irgendwann spielen würden. Man muss sie zeitlich verorten. Man kann nicht irgendwie sagen, das spielt nächstes Jahr, aber alles ist so grob wie dieses Jahr. Also spätestens seit der Wahl von Trump, seit der Pandemie, seit dem Krieg in der Ukraine geht sowas nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, dann schreibe ich einen Roman einfach über jetzt und die Sachen, die die Leute jetzt beschäftigen. Wer weiß, was morgen sein wird. Und das finde ich dann wiederum gut, weil der Roman bleibt dadurch so eine Art Dokument, bisschen Tagebuch fast.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Aus Virginia, USA nach Brandenburg. Die Schriftstellerin Nell Sink lebt seit 25 Jahren in Deutschland, seit 2013 in Bad Belzig im Fläming. Dort hat Nadine sie schon mal getroffen für Orte und Worte. Wenn ihr ein bisschen in den früheren Folgen stöbert, dann findet ihr auch die Episode zum Nachhören. Jetzt aber habt ihr euch in Berlin getroffen, Nadine, weil Nell Sink mit Sister Europe einen Berlin-Roman geschrieben hat. Erzähl mal.
Ja, genau. Also die Zeit war reif sozusagen, hat sie sich wohl gedacht. Berlin ist ja immer auch ein wichtiger Teil für Nell gewesen, ihres Lebens. Hier hat sie viele Freunde, hier ist sie unterwegs, auch in der Kultur- und Literaturszene natürlich. Und nachdem die Schauplätze ihrer letzten Romane alle ja in der amerikanischen Provinz gelegen haben, geraten wir jetzt mit Sister Europe mitten rein in die Berliner Kunst- und Kulturszene.
Und worum geht's in dem Roman?
Ja, also kurz gesagt, eine illustre Partygesellschaft langweilt sich bei einer Literaturpreisgala und macht sich dann auf zu einem nächtlichen Spaziergang durch den Tiergarten, um bei Burger King noch richtig was zwischen die Kiemen zu kriegen, denn bei der Gala kam es irgendwie nie dazu, dass das tolle versprochene Sternemenü serviert wurde. Aber natürlich geht es um noch viel mehr. Es wird viel geplaudert und diskutiert am Rande dieser Gala über alle möglichen Themen, die gerade in unserer Gesellschaft so ihre Kreise ziehen. Klimawandel, Wokeness, Geschlecht, Identität, Kapitalismus, aber auch Architektur, Beziehungen, Liebe, Körper. Und so ein ganzes Personalkarussell dreht sich dabei unaufhörlich. Darin sitzt ein 15-jähriges Transmädchen, außerdem ihr Vater, ein Kunst- und Architekturkritiker, und sein Freund, ein halb amerikanischer Kleinverleger und dessen Internetbekanntschaft, eine junge Amerikanerin. Ein schwuler arabischer Prinz außerdem aus der Schweiz. Er ist der Enkel der Preisstifterin. Ja, und eine reiche Erbin mit einem Schuldkomplex wegen ihrer Nazi-Vorfahren. Sie alle treffen sich also bei dieser Literaturpreisgala, und ein wirklich unglaublich unterhaltsamer, lustiger Berlin-Roman entfaltet sich. Da geht es auch noch auf eine Underground-Techno-Party in einem alten U-Bahn-Schacht. Und ja, Nell Sink ist eine unglaublich genaue Beobachterin. Vielleicht kommt das auch noch aus ihrer Zeit als Vogelschützerin und Vogelbeobachterin, also dieser ornithologisch genaue Blick durchs Fernglas. Ja, da holt sie das Objekt ihres Interesses immer wieder sehr nah ran und zoomt dann auch immer wieder weg. Und was eigentlich Thema ist dieses Romans, ist das Erzählen. Also wie sprechen diese Personen jetzt miteinander und auch aneinander vorbei? Und wie gelingt es ihnen oder gelingt es ihnen nicht? Jedenfalls bemühen sie sich alle darum, einen bestimmten Eindruck von sich beim jeweiligen Gegenüber zu hinterlassen. Und für diese zwischenmenschliche Choreografien interessiert sich Nell Sink hier in ihrem neuen Roman.
Also in die Zeitmaschine seid ihr ja vermutlich nicht eingestiegen. Bleibt die Frage, wo in Berlin habt ihr euch eigentlich getroffen, um all das, diese illustre Figurenschar zu besprechen?
Ja, das Bemerkenswerte an Sister Europe ist, das sei noch dazu gesagt, also der Roman ist zeitlich und räumlich sehr beschränkt. Er spielt nämlich an einem einzigen Abend im Februar und bewegt sich also in einem sehr kleinen Radius eigentlich zwischen der Preisverleihung im Hotel Intercontinental, da am Tiergarten in Berlin-Charlottenburg, und eben dann auch im Tiergarten im Café Neuensee, in diesem Biergarten. Und wir waren jetzt an all diesen Schauplätzen, sind da also auch spazieren gegangen, haben uns getroffen am Hotel Intercontinental in Berlin-Charlottenburg und sind von da aus losgezogen Richtung Tiergarten.
Los geht's also, Nadine und Nell Sink unterwegs an den Schauplätzen von Sister Europe.
Nell, wir treffen uns hier vor dem Hotel Intercontinental und sind hier total unerwartet in so eine Art Business-Treff der Finanzbranche geraten. Lauter Anzug tragende Menschen hier vor dem Hotel, international Publikum. Sind das so Leute, die auch auf die Preisverleihung passen würden, die in deinem Roman hier im Intercontinental spielt?
Also rein theoretisch ja, aber im Text steht tatsächlich, dass einige Frauen auf der Veranstaltung so angezogen sind, als wenn sie genau solche Männer erwartet hätten. Anständig angezogene, die vielleicht auch Geld hätten und für ein Date offen wären, aber es kommt anders.
Dieser Hotelbau ist ja so ein relativ, also von außen so ein relativ ja, unscheinbarer, schmuckloser Bau.
International Style, also schon ein Relikt.
Wie bist du denn auf diesen Schauplatz gekommen?
Also mir ist das Hotel aufgefallen, weil es eben auffällt. Es hat ja immerhin ein hohes Gebäude. Und einfach die Lage, dass man hier dieses Hotel hat, was so ein Treffpunkt ist für Reiche, gleich in der Nähe von diesen Denkmälern für die ermordeten Kommunisten.
Im Tiergarten, ne?
Im Tiergarten, gleich dahinter dann nochmal die internationale Bauausstellung. Es ist also gut, in der Mitte von Berlin hat man ziemlich viel auf dem Haufen.
Im Buch wundert sich eine Romanfigur auch über den Ort hier als Location für die Verleihung dieses Literaturpreises. Und er sagt, ja, es gibt so viele schickere Hotels in der Nähe, zum Beispiel das Waldorf Astoria, und dass die Wahl ausgerechnet auf dieses schon leicht abgerockte Interconti fällt, verwundert ihn auch. Also ja, genau, man hätte es auch prunkvoller haben können, oder?
Ja, genau das ist der Punkt. An der ganzen Veranstaltung ist ein Versuch gemacht worden, aber von einer älteren Dame, die schon länger nicht mehr in Berlin war, das möglichst punktvoll zu gestalten. Aber es haut nicht unbedingt hin.
Und das hat auch Sicherheitsgründe, ne? Das fand ich auch interessant, weil das auch so ein Verweis ist, vielleicht auf diese veränderten Zeiten. Also das Intercontinental liegt eben auch sehr praktisch zwischen dem Zoo und dem Landwehrkanal.
Also ich denke, man kann jedes Hotel natürlich irgendwie absperren, aber mir ist aufgefallen, ich war im Bahnhof Zoo und schaute runter, als neulich Netanyahu in Berlin war, und er wohnte offenbar im Waldorf Astoria, und ich musste natürlich den ganzen Breitscheidplatz, große Straßen, also hier könnte wirklich der Papst wohnen und es würde verkehrstechnisch gar nicht weiter auffallen.
Also die mussten alles absperren wegen Netanyahu dort?
Ja, ja, genau. Also, dass hier die Sicherheit nach Bedarf erhöht werden kann, das hat mir eigentlich der Marketing-Typ vom Hotel erzählt, als ich hier rein bin, um mich rumzuschauen. Ich habe ihm tatsächlich schwarz auf weiß erzählt, ich würde hier einen Roman spielen lassen wollen. Und dann hat er mir eine kleine Tour vom Lobbybereich gegeben und eine Karte ausgehändigt. Er war damit offenbar einverstanden.
Okay, jetzt möchte ich doch einmal kurz die Lobby sehen, wenn wir schon darüber sprechen.
Ja, dann gehen wir kurz mal rein.
Nee, man erkennt wirklich gar nichts, weil alles vollgepflastert ist mit Werbung für diese Veranstaltung. The Capital of Private Capital.
Da war gerade ein Bild von Bono. Bono Vox.
Ah ja?
Der kommt auch im Roman vor. Er verleiht einen Preis an Steven Spielberg am gleichen Abend.
Stimmt. Lauter Bilder von Prominenten sind hier auf einem Bildschirm zu sehen.
Der ist bestimmt irgendwo hier. Bono!
Bono, wo bist du? Okay, dann gehen wir mal wieder raus.
Ja.
Jetzt sind wir einmal um das Hotel rumgegangen sozusagen und laufen jetzt hier am Kanal entlang. Nur ein paar Schritte weg von der lauten Straße und schon sind wir in einer Art Idylle, oder?
Ja, so man hört vor allem die Amsel.
Ja,
oder auch Buchfinken.
Stimmt, du bist ja eine Vogelexpertin.
Oder ist es ein Zaunkönig? Ich bin wirklich nicht im Vogelmodus gerade.
Wie gerne gehst du spazieren, Nell?
Also seitdem ich in Brandenburg wohne, schon gerne, aber nicht so oft wie früher, weil das ist für mich weder eine richtige Radfahrlandschaft, noch ist es richtig gut zum Wandern. Ich gehe joggen.
Okay. Hier sind auch ein paar Jogger unterwegs heute.
Genau, man muss halt, weil es doch diese geschwungenen Berge hat, wo man manchmal, zum Beispiel, wenn man von Wiesenburg nach Belzig mit dem Rad fährt, es ist subtil bergab die ganze Zeit. Es ist gar kein Sport. Also Richtung Wiesenburg schon, aber zurück nichts. Und also das eignet sich nicht als Sportradausflug. Auf jeden Fall fing ich an, ein bisschen rumzuwandern und ich merkte, das kann man sich nicht antun, irgendwie 5 Kilometer in der gleichen Kiefernplantage. Und dann wird man einfach einen Gang zulegen und irgendwann joggt man. Aber das soll extrem gesund sein.
Wie viel bist du für dein neues Buch spazieren gegangen
hier in Berlin? Also das Buch ist räumlich relativ beschränkt. Natürlich bin ich in Berlin schon sehr oft und sehr viel Rad gefahren, viel spaziert. Aber diese Strecke, die habe ich schon ein paar Mal abgelaufen und vor allem so nachts im Winter abgelaufen, im Regen, um zu gucken, wie das so ist.
Dein Roman spielt an einem einzigen Tag und einer einzigen Nacht. Und zwar ganz konkret am 21. Februar 2023. Warum?
Also ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich es im Februar 23 angefangen habe zu schreiben. Und es ist langsam jedem aufgefallen, dass wir gerade sowas wie keine Zukunft haben, also keine berechenbare Zukunft. Man kann nicht mehr die Romane so vor sich hinschreiben, als wenn sie einfach irgendwann spielen würden. Man muss sie zeitlich verorten. Und man kann nicht irgendwie sagen, das spielt nächstes Jahr, aber alles ist so grob wie dieses Jahr. Also spätestens seit der Wahl von Trump, seit der Pandemie, seit dem Krieg in der Ukraine geht sowas nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, dann schreibe ich einen Roman einfach über jetzt und die Sachen, die die Leute jetzt beschäftigen. Wer weiß, was morgen sein wird. Am 22. Februar könnte es ganz anders aussehen. Und natürlich habe ich einige Monate für den Entwurf gebraucht, aber ich habe mich auf den Wissensstand von diesem Tag dann beschränkt. Und das finde ich dann wiederum gut, weil der Roman bleibt dadurch so eine Art Dokument, bisschen Tagebuch fast.
Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht auch nur so einen neuen Roman schreiben kannst?
Also spätestens als ich bei der Aufschrift von Nikotin, was 2016 erschien, da ging ich fest davon aus, dass Donald Trump nicht Präsident wird. Und es wird sogar im Roman President Hillary Clinton namentlich erwähnt. Das kann man natürlich hinterher so eine Art Witzle ansehen von der einen Figur, aber ich habe daran geglaubt. Also das heißt, die No Future, also wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Das ist gut, dass wir mal wieder dran erinnert werden.
Stimmt, in deinem Roman Das hohe Lied, so der Titel auf Deutsch, da ging es ja auch um das Amerika von heute und da spielte auch der Wahlkampf von Trump, zur ersten Trump-Wahl, spielte eine Rolle, kam vor in dem Buch. Ja. Und seitdem hat sich sehr viel verändert. Donald Trump ist jetzt zum zweiten Mal schon an der Macht und ja, ein No-Future-Gefühl.
Aber ich meine, das ist ein schweres Thema. Aber da hat mir eine Freundin erzählt, sie war vor kurzem auf einer Art Kunstfestival in Luckenwalde, wo alle Redner darüber geredet haben, über ihre Trauer, dass die Erde stirbt und so weiter. Und jede zweite hat ein Baby dabei. Also das heißt, die kognitive Dissonanz ist groß. Man kann sich das nicht so genau vorstellen.
Aber trotzdem, das ist ja schon eine Zeit, in der es leicht wäre zu verzweifeln. Ist das für dich dann auch eine Art Ablenkung oder Flucht, jetzt so einen Roman zu schreiben, also das Schreiben an sich vielleicht auch?
Also ich finde nicht, dass es eine Flucht ist. Also wer die Wirklichkeit dieses irdischen Lebens allzu genau überlegt, wird depressiv. Das weiß man ja. Also die Realität ist im Prinzip grausam. Aber dazu sage ich, na und? Also das menschliche Gehirn ist auch dafür gebaut, das auszublenden. Das ist die Verdrängung. Und das bei Romanfiguren ist es genau das Gleiche. Die haben ihre Sachen, die sie verdrängen. Und die Sachen, die sie zugeben, die halt wechseln mit der Zeit. Manchmal innerhalb einer einzigen Minute.
Du hast ja jetzt einen Berlin-Roman geschrieben. Also zumindest ein Buch, das in Berlin eben spielt an einem Tag. Warum jetzt so ein Berlin-Roman? Warum war die Zeit jetzt reif dafür?
Also ein Stück weit war die Zeit reif, weil ich einfach mit Berlin nicht so viel zu tun hatte, bis ich angefangen habe, vor 10 Jahren diese Romane zu veröffentlichen. Und dann kamen auf einmal mehr Einladungen. Da gab es fremde Menschen, die mich kennenlernen wollten. Das war früher nicht der Fall. Also dahergelaufene Amerikanerinnen in den besten Jahren, so die sind nicht so dermaßen Mangelware, dass man sie dauernd einlädt. Aber als bekannte Autorin, dann lernt man Menschen kennen und zum Teil auch Menschen mit richtig Knete. Und die auch so hier in dieser Gegend wohnen, in Charlottenburg und nicht irgendwie in Neukölln in einem alten besetzten Haus oder so. Und dann habe ich einfach andere Kreise kennengelernt und vielleicht sogar ein bisschen über die Menschen, die mich interviewt haben. So, ich meine, das sind ja auch zum Teil Leute, die Kulturprofis sind, die schon länger im Kunstbetrieb zumindest unterwegs sind.
Ja, dann bleiben wir, dann reden wir doch mal noch mal ein bisschen mehr über das Personal deines Romans Toto, der in den 90er Jahren ein bisschen zu Geld gekommen ist durch schlecht geschriebene Rock'n'Roll-Fan-Bücher.
Aber was heißt Geld? Er kann sich über Wasser halten. Ja. Und dann hat er irgendwann eine Wohnung gekauft im Erdgeschoss, im Hinterhof, in Charlottenburg, als das noch sehr relativ leicht bezahlbar war. Und das ist gar nicht so lange her.
Das stimmt.
Diese Wandel bei Berlin.
Wir sind ja gerade hier auf unserem Spaziergang im Tiergarten und wir haben gerade hier angehalten, weil wir hier am Rosa-Luxemburg-Denkmal stehen. Und auch das lässt du in deinem Roman auftauchen.
Da ist genauso wie im Roman sind da noch Blütenblätter im Denkmal.
Es ist eben der Name Rosa-Luxemburg. In graue, was ist das für ein Material?
Sowas.
Ja, in graue, langgezogene Eisenbuchstaben, so schräg zum Wasser hin aufgestellt. Und in die einzelnen Buchstaben haben sich Blütenblätter verfangen. Und dann sind hier auch Kritzeleien drauf.
Aber nur ein paar und die sind neu. Und ich hoffe, dass sie immer wieder entfernt werden. Ja, die Rosa Luxemburg, die war mir gar kein Begriff, bis ich so eine jetzt verstorbene Dichterin aus Schwerin, die hat mir die Gefängnistagebücher von Rosa Luxemburg geschenkt. Und ich wusste einfach nur Spartakistin, also ein bisschen, was die Aussagen, politischen Aussagen anging, ein bisschen gewaltbereit, sagen wir mal. Aber in diesen Tagebüchern, da kommt sie ganz anders rüber. Da ist sie so lieb und sie hat so liebe Ideen darüber, wie die Welt funktioniert. Und ich kannte ihren Namen halt und dass sie so eine romantische Figur sein könnte. Und dann lernte ich sie halt ein bisschen kennen. Und das war halt in der Zeit. Und dann ließ ich sie im Roman einfach wieder auftauchen aus dem Landwehrkanal.
Aber warum? Was hat sie in deinem Roman verloren?
Von diesen ganzen Figuren, die doch im Kulturbereich unterwegs sind, beruflich, ist nur einer, der wirklich Kapitalist ist. Und das ist der Toto, der ältere Amerikaner, der eben sich selbst als ganz, ganz weit links versteht. Und Liebe zu einem Sozialisten, zu einem radikalen Kommunisten wie Rosa Luxemburg, ist auch genau so eine Verdrängungsgeschichte wie die Ruhe im Angesicht des Klimawandels. Es ist eigentlich schwer nachvollziehbar. Und gleichzeitig stelle ich es bei mir fest und ich bin bestimmt nicht die Einzige.
Also das hat nicht direkt mit dem Roman zu tun. Natürlich, in dem Roman spielt sie eine etwas andere Rolle. Sie ist auch es ist einfach nur ein Ort auf dem Weg zum eigentlichen Abendessen, wo man Halt machen kann.
So, jetzt gehen wir hier die Brücke hoch. Das ist der Rosa-Luxemburg-Steg. Genau. Der Klimawandel ist eins der vielen, vielen Themen, über die deine Figuren, diese Abendgesellschaft, diese illustre, zusammengewürfelte Abendgesellschaft, diskutiert und debattiert.
Darum geht es ja nicht, weil was sie eigentlich wollen, ist einander gefallen, ernst genommen werden, respektiert werden. Dann ist halt die Frage, okay, welches Thema muss ich ansprechen, damit die anderen denken, ich wäre irgendwie ein vernünftiger Mensch.
Ja, ich finde das total amüsant, weil also es geht ja eigentlich genau darum, ne, um das Erzählen oder was erzähle ich, wie erzähle ich es, damit der andere etwas ganz Bestimmtes von mir denkt. Alle Figuren sind ja permanent damit beschäftigt, sich irgendwie zu überlegen, was sie sagen müssen, damit sie den anderen gefallen. Das, was sie denken, dass die Leute hören wollen. Da werden alle möglichen Themen gestreift von Wokeness. Und also Wokeness ist überhaupt so das Grundrauschen des ganzen Romans über den Klimawandel, über eben auch sexuelle Identitäten. Also mit welcher Intention hast du diese Gesellschaft so zusammengewürfelt und dir diese Figuren ausgedacht? Also was war so deine Ursprungsidee, als du dieses Buch geschrieben hast?
Als ich angefangen habe, die erste Figur, die mir einfiel, war halt diese Avianca, die halt immer Ausreden hat und zwanghaft erzählt hat. Sie will nicht einfach sagen, ich schaff's nicht, sondern sie will auch einen Grund liefern.
Du meinst die Ausreden, die sie sich einem einfallen lässt, um eben nicht zu den Dates zu erscheinen mit Toto?
Genau, also dieses Motiv vom Erzählen an sich, also was auch der arabische Autor, der prämiert wird, macht, dass er einfach wie eine Feldlerche einfach Mund auf erzählen. Diese Möglichkeit, also ich dachte, so könnte ich im Prinzip auch einen Roman schreiben, weil ich weiß, es wird nicht, wahrscheinlich glaube ich unterschwellig an sowas wie einen Zeitgeist. Wir leben einfach in der heutigen Welt. Und unsere Gedanken werden stark beeinflusst von der Technik, mit der wir uns jeden Tag auseinandersetzen, von der ganzen Maschinerie des Lebens. Ist das Leben schwer oder leicht? Wie fühlt sich das an? Das sind Sachen, die wir alle zum Teil auch teilen. Also natürlich gibt es Leute, die man kennenlernt, wo man denkt, okay, dieser Mensch kommt aus dem Milieu, das mir so fremd ist, dass ich nicht so genau folgen kann. Aber die meiste Zeit sind das oberflächliche Sachen und man findet relativ schnell Gemeinsamkeiten. Das Menschsein ist etwas, das Menschen gemeinsam haben. Also die Avianca, die so erzählt, die war halt am Anfang da. Der Rest hat sich daraus entwickelt. Also dann wollte ich unbedingt diese Figur von Livia haben, die halt diese fest verwurzelte, sehr alte deutsche Kultur verkörpert. Vielleicht nicht ganz so alt, weil es ist ja Preußen hier. Protestantismus, Militarismus, also in Berlin hat man einen sehr starken Einfluss von der Moderne.
Livia ist eine, die auch Nazi-Vorfahren hat und die auch immer wieder von dieser Vergangenheit, also so ein bisschen auch das so vor sich herträgt, davon eingeholt wird.
Sie wohnt halt in einem Haus von dem politisch nicht ganz geläuterten Onkel.
Also es ist halt immer präsent in ihrem Leben noch, diese Vergangenheit, diese Verwurzelung in eben dieser dunklen Vergangenheit, der Nazi-Zeit.
Und sie bildet sich ein, dass sie nicht davonrennen kann. Aber eigentlich kann man wegrennen. Das ist ein Mythos, dass man nicht wegrennen kann.
Ja, findest du?
Ja. Also man sagt immer, wenn du wegrennst, dann bist du wieder mit dir selbst allein. Sorry Leute, da hast du eine andere Umgebung und kommst auf ganz andere Gedanken.
Aber man nimmt sich ja doch immer mit dahin, wohin man wegrennt.
Aber das ist nur eine Zeit lang. Dann verändert man sich. Man passt sich an. Der Mensch ist ein Anpassungskünstler.
Sprichst du da aus eigener Erfahrung?
Also ich merke einfach, dass ich immer wieder, also ich in jungen Jahren,
da war ich manchmal in schrecklichen Situationen. Ich meine, ich rede einfach von schlechten Jobs, wo der Chef schrecklich ist oder sowas. Und dann denkt man, okay, ich muss tapfer sein, ich muss harter arbeiten, ich muss mich mit den Kollegen besser verstehen. Nein, ich muss kündigen. Quitting, also man muss manchmal einfach kündigen. Die Welt ist groß genug.
Aber vor den familiären Prägungen und vor dem, ja, auf diesen familiären, diese Vergangenheit kann man ja nicht wirklich davonlaufen.
Und man kann ihnen auch wunderbar aus dem Weg gehen, es ist wirklich so. Also in einer völlig neuen Situation, da entdeckt man völlig neue Seiten an sich selbst. Ich meine, das kennt ja praktisch jeder aus dem Urlaub oder wenn man richtig verreist, irgendwo, wo man sich nicht auskennt. Dann ist es erstmal ein Abenteuer, aber man sieht ganz andere Seiten von sich selbst.
Und wird trotzdem manchmal eingeholt, weil so bestimmte psychologische Abläufe ja auch nicht wirklich so kontrollierbar und steuerbar sind.
Das würde ich nicht verneinen. Also natürlich bin ich, auch in Kroatien bin ich ich.
Guck mal, jetzt sind wir hier im Biergarten am Neuen See, im Café am Neuen See.
Ja.
Der ja hier sehr idyllisch an wirklich diesem kleinen See liegt, hier im Tiergarten. Wir könnten hier ein Getränk nehmen. Was meinst du?
Das wäre gar nicht so doof.
Ja, machen wir das. Ja. Was möchtest du? Ich nehme auch eins. Alkoholfreies Bier? So, wir sitzen sehr idyllisch unter Bäumen. Mittlerweile ist die Musik hier über uns angegangen. Kommt aus einem Lautsprecher hier am Baum. Unser Bier ist fast ausgetrunken und es ist Zeit, über Bücher zu sprechen, Nell. Denn in diesem Podcast, in Orte und Worte, empfehlen wir auch immer unseren Hörerinnen und Hörern und uns auch gegenseitig Bücher. Das können aktuelle Romane sein, Bücher, die du gerade auf deinem Nachttisch zu liegen hast oder die dich in letzter Zeit inspiriert haben. Und ich bin gespannt, welches Buch du mitgebracht hast.
Also ich habe vor kurzem einen sehr schönen neuen Roman gelesen von Rita Bullwinkle, also von einer Amerikanerin. Es heißt Schlaglicht. Es war auch nominiert für den Booker-Preis. Und das ist ein Roman, relativ kurz, über 8 Boxerinnen. Die sind alle minderjährig und treten an der nationalen Meisterschaft für minderjährige Boxerinnen in den USA. Und jeder hat halt ihren eigenen so Werdegang oder Leidensweg, der sie dorthin gebracht hat. Und jedes Kapitel ist ein Boxmatch. Also man lernt die beiden kennen, dann schlagen sie sich. Und diese subtile Psychologie, wie man nicht nur kämpft so im Boxring, sondern auch kämpft, um dahin zu kommen, kämpft, um Boxerin zu werden. Und dann die Feststellung, oh je, die andere ist besser. Die schlägt mich ins Gesicht und ich blute und ich habe noch eine Minute, das auszuhalten. Und ich würde gern zurückschlagen, aber ich könnte auch irgendwie in die Ecke gehen und so tun, als wenn ich eigentlich nie Boxerin werden wollte und ganz was anderes vorhabe im Leben. Also dieses Justieren der eigenen Ziele, so mitten im Kampf, das ist das Spannende an dem Buch. Und dass die Motivation und die Fähigkeiten, also diese verschiedenen Dinge, die bei einem Sportroman so die Rolle spielen, die Mädchen sind sehr auf sich selbst gestellt natürlich, das ist kein Roman über so eine Mannschaft, die dann zusammenkommen muss.
Keine Heldengeschichte.
Nee, es geht darum, andere Mädchen möglichst heftig ins Auge zu schlagen, wenn es geht. Und also das ist, ich will nicht sagen, eine so eine Art Parabel oder Gleichnis, aber auch, also ich bin absolut nicht gewaltbereit, ich würde niemals boxen. Auch nur im Entferntesten ausprobieren und ich will mich auf keinen Fall von irgendjemandem schlagen lassen, aber ich habe mich trotzdem in diesem Buch wiedergefunden.
Ja, ich finde, also diese Vorstellung, dass also wirklich sich zu schlagen, die ist so weit weg von mir, ne? Und auch diese Angst vor Schmerz, also diese Angst, wenn was ist, wenn die Faust das Gesicht trifft, quasi.
Ja, das Problem hätte ich auch, aber das wird halt im Buch sehr schön dargestellt, wie man doch sich in die Richtung entwickeln kann, weil das ist natürlich eine Einzelsportart, für die es nicht ganz so teure Ausrüstung braucht. Die Boxkämpferinnen, die zum Teil haben sie Elternhäuser, die sie unterstützen, zum Teil absolut nicht.
Also eine Empfehlung.
Ja, also ein richtig gutes Buch. Und ich habe das schon ein paar Leuten, so angesehenen Schriftstellern, empfohlen und die waren total happy mit dem Buch. Das ist einfach richtig gut gemacht und auch, ich würde sagen, auch mehrheitsfähig. Also es wird sehr direkt, sehr packend erzählt.
Schlaglicht heißt es auf Deutsch. Rita Bullwinkel, also eine absolute Empfehlung, die ich mir auf jeden Fall besorgen werde. Vielen Dank. Ich habe gerade gelesen Blondes Herz von Bernardine Evaristo. Das ist eine britische Autorin, die den Booker Prize vor 6 Jahren bekommen hat. Booker Prize musste sie sich allerdings teilen mit Margaret Atwood. Beide haben im selben Jahr eben den Preis bekommen. Damals für ihr Buch Mädchen, Frau etc., also Bernardine Evaristo. Und dieser Roman, Blondes Herz, ist ein Buch, das schon älter ist. Im Original ist es schon 2008 erschienen und erst jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Und zwar von Tanja Handels. Ist erschienen bei Klett Cotter. Und Bernardine Evaristo erzählt hier die Geschichte der Sklaverei unter umgekehrten Verhältnissen. Also sie dreht die Geschichte um in ihrem Roman Versklaven Afrikaner Europäer und verschleppen sie ja zu Millionen auf einen anderen Kontinent. Allerdings ist es nicht eine bloße Umkehr, sondern sie erschafft wirklich eine komplett neue, andere Welt. Also Afrika wird mit PH geschrieben, der Staat, der Kontinent, in den die Europäer entführt werden, verschleppt werden, heißt Großambossanien. Es ist eine verfremdete Welt, erzählt wie die Geschichte von Doris. Wir lernen Doris kennen, als sie flüchtet. Also die erste Szene im Buch, eine der ersten Szenen ist sozusagen die Flucht, die ihr endlich gelingt nach mehreren Anläufen. Und in Rückblicken wird dann sozusagen ihre Geschichte erzählt. Also wir sind mit ihr auf dem Sklavenschiff, wir sind mit ihr auf den Plantagen, wir sind mit ihr bei früheren Fluchtversuchen. Und Doris ist weiß, blond und Bernardine Evaristo sagt selbst von ihrem Buch, es sei eine Satire. Alles wirkt sehr überzeichnet und krass. Und was das Ganze jetzt macht, ist, ja, durch diese Distanz, durch die wir das betrachten, dadurch, dass es so eine verfremdete Welt ist und eine umgekehrte Welt, bekommt es etwas Modellhaftes, sowas Ausgestelltes, wird halt in den Schaukasten gepackt und dadurch tritt diese Grausamkeit und dieses Unfassbare dieser Geschichte eigentlich noch deutlicher hervor. Und es wird auch spürbar, dass sich natürlich die Vorzeichen der Geschichte jederzeit umdrehen könnten. Also schnell können sich auch Verhältnisse ändern. Und was mir halt auch so gefällt bei Bernardine Evaristo ist auch ihr Humor und dass sie sich eben auch was traut in ihrer Literatur. Am Ende, also sie widmet dieses Buch den Millionen von entführten und verschleppten und auch ermordeten Sklaven. Das Interessante ist eben, man fängt an, neu drüber nachzudenken. Und ja, es hat was Verstörendes. Und Bernardine Evaristo, kennst du sie als Schriftstellerin?
Nur vom Namen her.
Interessieren dich solche Geschichten?
Also ehrlich gesagt, wenn ich das höre, dann denke ich, okay, wenn ich vor der Lektüre für die Sklaverei war, dann bin ich nach der Lektüre dagegen oder... Ja. Also so platt ist es nicht, oder?
Nein, es ist überhaupt nicht platt. Es bringt einen zum Nachdenken und es bringt einen auch dazu, über eigene, vielleicht rassistische Vorurteile und Stereotype, die jeder, glaube ich, in sich trägt und mit sich trägt, die eher so unbedacht und in jedem sind, darüber auch nochmal zu reflektieren und nachzudenken. Du hast gerade erzählt, dass du für eine Lesung in San Francisco warst. Offenbar noch nicht so lange her, oder wann war das? Also das heißt, bei unserem letzten Gespräch, das war 2023, da hattest du erzählt, dass du länger nicht, also seit der Corona-Pandemie nicht mehr in den USA warst. Inzwischen warst du also wieder da. Wann war das? Und
also ich war vor einem Jahr auch da, aber jetzt nochmal, jetzt im Frühling, also dort erschien dieser neue Roman Sister Europe auf Englisch. Und das war Ende März. Und Anfang April war ich dann in San Francisco und an der Westküste.
Und ja, mit welchem Gefühl bist du in die USA gereist und dann auch wieder zurückgekommen?
Also es war schon sehr eindrücklich, weil meine Freunde waren alle in Schockstarre. Die sind es immer noch im Prinzip, weil das, was Trump androht und das, was faktisch passiert ist, das ist immer noch für die meisten Menschen zwei Paar Schuhe. Also das heißt, wenn er sagt, ich nehme allen Unis alles Geld weg, ich lasse keine Studis rein, ich streiche allen sozialen Projekten das Geld, noch ist es nicht ganz so weit, aber also verschiedene Behörden, verschiedene öffentlich-rechtliche Institutionen stehen jetzt schon auf dem Schlauch. Und alle waren ein bisschen so in der inneren Emigration, haben sich, auch wenn sie in unmittelbare Gefahr liefen, ihre Jobs von jetzt auf nachher zu verlieren, ich ging einfach mit ihnen so auf Picknick im Park, mit dem Baby, sich gut gehen lassen. Gegen den Staat bist du erstmal wehrlos. Und wenn die Richter auch zu Trump überlaufen, dann ist einfach nicht klar, was man machen kann. Und wie schnell das vorbei sein wird. Alle sind verwirrt.
Was ist aus den Protesten geworden, die es ja gab?
Aber ich war auf einer Protestkundgebung in Kalifornien. Also die haben die irgendwie 300 Leute erwartet und es kamen bestimmt 4000, aber es ist nicht so, als wenn das irgendjemand von den Republikanern beeindruckt. Die finden das nur lustig. Die nennen das owning the libs. Also umso mehr wir genervt sind, die Liberalen, die Wert auf Freiheit legen, das sind die Liberalen, umso genervter wir sind, umso zufriedener sind sie. Das finden sie klasse. Und das heißt, je größer der Protest, umso zufriedener sind sie, weil sie wissen, die haben einfach die Macht, die haben so viel Rückhalt in der Bevölkerung, weil sie mit genau den gleichen billigen Waffen kämpfen wie die AfD in Deutschland, dass sie einfach sagen, das Problem, das hinter allen anderen Problemen steckt, das sind die Migranten. Die Migranten sind an allem schuld. Also ist es einfach dystopisch. Es ist schlimm. Ich meine, es hat gerade erst angefangen, was alles noch kommt. Und es wird viel sein, weil das ist ja die eine Taktik von diesen Neurechten, ist einfach so viel auf einmal zu machen, dass man sich nicht wehren kann. Genauso wie wenn Russland 300 Drohnen in einer Nacht auf Kiew schickt, dann weiß man nicht, welche man abschießen kann oder sollte. Das ist genau die gleiche Methode.
Wie ist so dein Umgang mit der aktuellen Situation in den USA?
Ich bin halt so in Kontakt mit meinen Freunden und die, wie gesagt, die sind beruflich in so einer, wie sagt man, Holding Pattern, wie wenn ein Flugzeug am Himmel über dem Flughafen einfach in Kreisen fliegt und nicht landen kann. So
Warteschleife.
Ja, die sind in einer Art Warteschleife, warten drauf, ob sie nicht gefeuert werden. und haben alle Hypotheken und das wäre für sie ein Rieseneinschnitt, wenn sie auf einmal die Rechnungen nicht bezahlen können. Dann würden sie Gefahr laufen, die Häuser zu verlieren und so weiter. Das heißt, es ist alles so unvorstellbar, dass man sich das lieber nicht vorstellt. Und deswegen machen die das auch nicht. Die können keine Pläne machen, weil einfach kein Mensch weiß, was passieren wird. Weil inzwischen gibt es den Spruch über Trump Taco, also T-A-C-O. Trump always chickens out. Das heißt, Trump macht immer den Rückzieher. Also er droht die allerverrücktesten Dinge an. Und das macht er, um seine Verhandlungsposition besser zu machen. So versteht er das. Wenn er sagt, ich bring dich um, und dann schlägt er dich bloß, dann keine Ahnung. Also er muss immer mit dem Super-GAU kommen und gleichzeitig ist er umgeben von Menschen, die es wirklich ernst meinen. Also wie gefährlich ist er und ob die Gerichte wirklich durchhalten werden, sich uns verteidigen werden, das wissen wir ganz konkret nicht. Und gleichzeitig ist die Situation auf der Straße wirklich nicht gut. Also die Anzahl der Menschen, die davon ausgehen, dass es immer chaotischer wird, vergrößert sich auch. Und es haben so viele Leute eine Knarre dabei. Auch meine Freundin in Philadelphia, das haben sie mir letztes Jahr gebeichtet, die haben 3 Gewehre im Haus. Und meine Freundin Virginia, die haben dann eine Schrotflinte unterm Bett. Und als sie mir das erzählt wurde, dachte ich, fuck, ich will nicht einmal in einem Haus sein, wo eine Schusswaffe ist. Aber das sind meine Freunde und die sind bewaffnet und die haben ihre Gründe. Neulich in dem Park, wo meine Freundin Philly immer den Hund Gassi gehen ausführen, war eine Massenschießerei vor ein paar Tagen. Was das für eine Stimmung ist. Also Aufbruchstimmung ist es nicht. Endzeitstimmung auch nicht. Es ist einfach ein Gefühl von allgemeiner Gesetzlosigkeit, wo sich jeder ein bisschen aufspielen kann. Also das hat man, wenn die großen Monster jeden Tag im Fernsehen sind, dann überlegen sich die ganzen kleinen Monster, oh, jetzt ist eine gute Zeit für Monster. Mhm. Und dann kommen sie aus ihren Löchern gekrochen.
Aber dieses Gefühl zu haben, so, ich kann gar nicht mehr schreiben, weil die ganze Situation so ist, wie sie ist. Hast du das auch schon mal gehabt?
Nein, auf keinen Fall. Ich meine, ich habe nach der ersten Trump-Wahl habe ich recht schnell mich hingesetzt und so eine dystopische Kurzgeschichte geschrieben über den, wie die Leute, so Journalisten vor Trump fliehen müssen über den Golf von Amerika, also nicht mehr Golf von Mexiko. Also ich habe keinen Respekt und keine Angst. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich hier wohne natürlich. Und in den sozialen Medien bin ich nicht unterwegs. Also ich kann mir vorstellen, also ich habe bestimmt Kollegen, die immer wieder was total Kritisches öffentlich über Trump gesagt haben in den sozialen Medien, wo man es so leicht durchsuchen kann. Glücklicherweise mache ich das nur in Romanen und Kurzgeschichten. Und ich will nicht sagen, dass das unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist. Aber es ist schon ein Riesenunterschied, ob du deine Meinungen in einem Roman unterbringst oder in einem Text, das wirklich im Internet steht.
Aber dass man sich darüber überhaupt Gedanken machen muss, ne?
Ja, das ist richtig crazy.
Vielen Dank, Nell, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Spaziergang hier in den Tiergarten. Und schönen Abend noch.
Ich danke, es war richtig angenehm.
Nell Sink und Nadine unterwegs an den Schauplätzen des Romans Sister Europe. Sister Europe Ist das nicht eigentlich ein Song?
Ja, richtig erkannt. Also das ist ein Song von den Psychedelic Furs. Das ist eine britische Rockband und der Song kam 1980 raus. Sister Europe von den Psychedelic Furs. Und in diesem Song ist ja von betrunkenen Seeleuten die Rede, die sprechen und dabei irgendwie ertrinken und umherwanken, auch davon, sich allein zu fühlen in einem Raum voller Menschen, ist die Rede, und auch von Karten, die neu gemischt werden, davon, dass die Musik öfter mal out of key ist, also verstimmt, und das ganze Gerede leer erscheint. Also das passt durchaus zu diesem Roman von Nell Zink, und vielleicht ist es ja auch so eine Anspielung und ein Hinweis darauf, wie man diesen Roman zu verstehen hat. Übrigens, die Band, die kommt in diesem Jahr wieder auf Tour. Fügt sich gut ein in diesen ganzen Reigen von Bands, die ja gerade irgendwie ja so ein Revival zu feiern scheinen, ne? Also die gern vielleicht auch nochmal Geld verdienen wollen. Oasis zum Beispiel. Jedenfalls, wer will, ne, kann dann in diesem November ins Columbia-Theater gehen. Vielleicht ist Nell Zink ja dann auch da. Ich habe sie gar nicht gefragt.
Jetzt bleibt natürlich noch die spannende Frage, für wen ist denn Sister Europe was?
Also Sister Europe ist für alle was, die Spaß haben an politisch nicht immer ganz korrektem Humor, die die Ironie von Nell Zink mögen. Vielleicht gibt es da ja den einen oder anderen oder die ein oder andere, die schon frühere Romane gelesen hat. Auch hier ist Humor wieder wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und es macht wirklich Spaß, diesen Figuren durch diese eine Berliner Nacht zu folgen, und wir tauchen dabei eben auch ein in die Berliner internationale Kunst- und Kulturszene und in die ein oder andere Spitze auch und in diese Dynamiken, diese zwischenmenschlichen Dynamiken. Da ist sie wirklich ganz groß darin, die ganz genau zu sezieren und offen zu legen. Also macht großen Spaß, dieser Roman von Nell Zink.
Und dieser Roman, der heißt Sister Europe, geschrieben hat ihn Nell Zink, aus dem Englischen übersetzt wurde er von Tobias Schnettler. Er hat 272 Seiten und er ist erschienen bei Rowohlt. Alles weitere, die Tipps und so weiter, findet ihr wie immer in den Shownotes. Uns gibt's wie immer donnerstags frisch online. Ich bin Stefan Auschwart.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Lesen.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.